Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und in der heutigen Episode spreche ich mit meiner Kollegin Steffi über das Thema Mikropolitik. Ja, Mikropolitik ist allgegenwärtig und wir fragen uns, warum überhaupt? Warum avancieren Organisationen zu politischen Arenen? Was steckt dahinter? Wie ist der Zusammenhang von Mikropolitik, Interessen, Vertrauen und Macht? Und welche mikropolitischen Spiele beobachten wir eigentlich in unserer Beratungspraxis? Und wie immer stellt sich natürlich die Frage, was daran ist funktional und was gegebenenfalls auch dysfunktional. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Wir wünschen dir einen guten Erkenntnisgewinn und viel Spaß beim Hören.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Liebe Steffi, ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Denn wir haben heute ein brisantes Thema uns rausgepickt. Es wird um Mikropolitik in Organisationen gehen. Und sag doch mal, wenn du den Begriff Mikropolitik hörst, woran denkst du da direkt oder was verbindest du mit dem Begriff?
Ganz spontan kommen mir zwei Gedanken. Einmal natürlich abgeleitet von der großen Weltpolitik. Ja, ist für mich Mikropolitik tatsächlich Politik im Kleinen, im zwischenmenschlichen Bereich so. Und der andere Gedanke, der sofort hochkommt, ist, ich bin eins von drei Kindern und habe tatsächlich auch relativ früh gelernt, meine Position zu Hause irgendwie zu sichern. Und ich glaube, dass wir da auch schon mikropolitisch agiert haben in der einen oder anderen Situation. Ja, ich denke tatsächlich, dass wir das von frühester Kindheit auch mitbekommen, dass das ein Stück weit in uns angelegt ist oder in Menschen angelegt ist, um sich selber zu erhalten und die eigene Existenz zu sichern.
Das ist so der Klassiker, ne? Wenn ja. Mama Nein sagt, gehe ich zu Papa.
Ja.
Ganz einfach. Ja, und ich finde, es ist ein extrem spannendes Phänomen, was wir neulich auch in unserer Kurswechsel-Masterclass nochmal aufgebohrt haben. Und was mein Gefühl auch in dieser Masterclass war, war direkt der Aspekt, dass Mikropolitik in Organisationen häufig unfassbar negativ belegt ist. Also man denkt da irgendwie vielleicht auch so an House of Cards, an, keine Ahnung, Intrigen, Sabotage und ja, solche bösen Sachen. Und jetzt ist es ja so, dass uns das in Unternehmen natürlich häufig auch begegnet und für uns als Berater, aber natürlich auch für die Menschen in den Organisationen eine sehr hohe Relevanz hat. Und wir werden in dieser Episode auch herausstellen, wieso, weshalb, warum. Für den Einstieg habe ich uns ein kleines Zitat mitgebracht von dem Dr. Neuberger. Ich glaube, wenn man sich mit Mikropolitik beschäftigt, dann fängt es mit ihm an und hört es mit ihm auf. Also große Empfehlung, er hat da tolle Literatur zugeschrieben. Und er hat gesagt, geht man davon aus, dass in Unternehmen Entscheidungen unter Zeitdruck, Mehrdeutigkeit und Risiko getroffen werden, dass vorhandene oder geschaffene Ressourcen für alternative Verwendungen eingesetzt werden, dass Interessenten in unterschiedlichem Ausmaß an Produktion und Aneignung der Ergebnisse partizipieren und dass vielfältige interne und externe Abhängigkeitsbeziehungen bestehen, dann wird verständlich, dass man Unternehmen als politische Arenen bezeichnen kann. Das fand ich so schön, weil es zeigt, wie extrem diese Widersprüche und Mehrdeutigkeiten in Organisationen sind, mit denen Menschen in Organisationen eben konfrontiert sind. Und das ist ja die totale Challenge. Man fängt an in einer Organisation, man möchte Leistung erbringen und auf einmal stellt man fest, oh, so einfach ist es gar nicht, weil ich soll... Es wird A gesagt und ich soll B machen. Und da sind wir eigentlich schon genau in diesem Thema drin. Und vielleicht erzählst du uns mal, wie ist deine Sicht auf das Thema Mikropolitik? Wie würdest du den Begriff auch schärfen? Leg doch mal los.
Ich habe tatsächlich noch mal so ein bisschen in der Literatur gesucht. Wir kommen nachher noch mal darauf, wie äußert sich Mikropolitik eigentlich im Alltag? Und habe geguckt, wann ist dieser Begriff eigentlich zum ersten Mal aufgetaucht. Und da bin ich auf Tom Burns gestoßen. Erstmals 1961 hat dieser britische Organisationssoziologe diesen Begriff erwähnt, und zwar im Zusammenhang von Mechanismen von institutionellem Wandel. Was hat er damals beschrieben? Der hat beschrieben, wie Mitarbeitenden in Organisationen jenseits der offiziellen Ziele, die so eine Organisation immer hat und auch nach außen kommuniziert und innen kommuniziert, tatsächlich eigene Interessen verfolgen. Oh Wunder. Und mit dem daraus resultierenden Agieren beeinflussen sie natürlich die sozialen Strukturen und menschlichen Verhältnisse in der Organisation. Zwangsläufig. Welche Strukturen finden wir eigentlich in so einer Organisation vor? Das wissen wir alle. Wir sind ja tayloristisch geprägt. Ja, eine Organisation teilt Arbeit. Wie macht sie das? Indem sie Bereiche benennt, Teams, Abteilungen, Geschäftsfelder und so weiter, vielfältige Möglichkeiten, um Arbeit zu teilen, um sie handhabbar zu machen. Und aus dieser Arbeitsteilung entstehen ganz natürlich lokale Rationalitäten. Jedes Team, jeder Bereich, jede Abteilung hat eigene Ziele, die es zu erreichen gilt. Der Stress entsteht dann und wann, wenn Bereiche feststellen, dass sie abhängig von anderen sind, dass sie gar nicht autonom agieren können innerhalb ihres Teams oder ihres Bereiches, weil sie nämlich auf die Zulieferung von anderen angewiesen sind und auf der anderen Seite auch wieder Tätigkeiten an weitere Bereiche übergeben müssen. So. Und immer vor dem Hintergrund, dass jede Abteilung, jeder Bereich eigene Ziele hat, kommt es dabei häufig und ganz natürlich zu Zielkonflikten und Machtspielen. Jeder versucht natürlich, die eigenen Interessen durchzusetzen, um die eigenen Ziele zu erreichen. So, und das ist total legitim. So funktionieren Organisationen. Und es ist ja überlebensnotwendig für Organisationen, wenn sie erfolgreich am Markt weiter bestehen bleiben wollen. Mhm.
Genau, und jetzt hast du ja gerade gesagt, eigene Interessen. Und das finde ich ist ein spannender Punkt, weil wenn ich jetzt als Psychologin beispielsweise eigene Interessen höre, dann denke ich direkt beispielsweise an Petra Personal, die gewisse Bedürfnisse hat und die auch durchsetzen möchte. Wie ist das jetzt im organisationssoziologischen Kontext zu verstehen? Also vielleicht dröseln wir den Begriff mal auf, nicht, dass es da nachher irgendwie Missverständnisse gibt.
Bei eigenen Interessen hat man ja sofort die Assoziation, jetzt geht es darum, die eigene Position zu stärken, ne? Oder sich Vorteile zu erschaffen und dergleichen. Das muss aber gar nicht immer der Fall sein. Also wir haben ja darüber diskutiert oder können darüber diskutieren, ist Mikropolitik pathologisch? Also wann schadet sie einfach auch der Organisation, ne? Oder wann fördert sie die so? Und ich glaube, dass es dort tatsächlich ein Kontinuum gibt, ja, wo ich sagen kann, ich unterwandere jetzt vielleicht die offiziellen Ziele, ja, oder die Richtlinien, Prozessbeschreibungen, aber das muss ich manchmal tun, um die Organisation tatsächlich auch zu stärken und zu fördern. Ja, also manchmal braucht es eben auch den Weg dran vorbei und manchmal ist es richtig, Vorschriften bewusst zu brechen, um einen anderen Weg zum Ziel gehen zu können. Wir nennen das brauchbare Illegalität.
Mhm. Genau. Und das, also haben wir auch noch eine Podcast-Episode zu, verlinken wir euch sehr, sehr gerne. Das kann auch etwas weniger Brisantes sein, wie beispielsweise der kurze Dienstweg, ne? Also den nehme ich, damit verstoße ich in Anführungszeichen eigentlich gegen die offiziellen Kommunikationspfade in einem Unternehmen. Aber natürlich weiß jeder, ja, ohne den geht's nicht. Ist ja auch vollkommen klar. Und ich finde, es ist ein schönes Beispiel, weil du hast ja eben auch schon angedeutet, es geht da ganz viel um Beziehungsarbeit und vielleicht auch wer kennt wen. Genau da wird es genutzt, um organisationale Ziele zu fördern, nur halt eben ja im Informellen. Genau.
Ein gegenteiliges Beispiel wäre jetzt tatsächlich, ich habe keine Lust mehr, ne? Oder ich ruhe mich auf Kosten der Kollegen aus, so, und mache nur noch Dienst nach Vorschrift. So. Und leiste damit einen geringeren Beitrag zu dem, was eigentlich erwirtschaftet werden soll. auf die Spitze getrieben, kann man sicherlich auch noch Beispiele anbringen, wie Unterschlagung, Diebstahl, Sabotage, ne? Dann geht es wirklich nur noch um persönliche Vorteile. So, und das sind exakt die Muster, die dann der Organisation schaden.
Mhm. Okay. Und es ist ja meistens so im Kurswechsel-Podcast, dass wir irgendwie mal den Versuch einer Definition anstellen. Hast du da irgendwie noch was rausgesucht oder was würdest du anführen? Denn es ist ja, also da kommen wir auch nachher noch mal hin. Ich habe mich zeitweise gefragt, ja, was ist denn dann nicht Mikropolitik? Deswegen glaube ich, hilft es total, wenn wir mal gucken, wie ist es denn definiert unter anderem?
Genau. Also Professor Dr. Oswald Neuberger, den du eingangs schon erwähnt hattest, beschreibt mikropolitisches Handeln wie folgt. Er schreibt, mikropolitisch handelt, wer durch die Nutzung anderer in organisationalen Ungewissheitszonen eigene Interessen verfolgt. Das muss nicht immer destruktiv sein. Und es dreht sich auch wirklich nicht immer nur um Intrigen und Korruption, sondern auf der Gegenseite tatsächlich auch um Vertrauen und Loyalität. Und es ist wichtig herauszustellen, dass im Mittelpunkt immer Prozesse der Interessensdurchsetzung und des Machteinsatzes von Subjekten und Gruppen stehen. Und jetzt kommen wir zur nächsten negativen Konnotation. Jetzt haben wir das oder den Begriff Macht im Raum stehen. Mhm. Da kommen ja auch schon ganz, ganz viele Menschen erstmal zusammen. Genau. Was braucht es eigentlich, um Macht auszuüben?
Ja, also ich finde erstmal vielleicht noch eine kurze Rolle zurück, weil dieses Thema Nutzung anderer, du hattest ja gerade gesagt, ist schon ein Indikator ja für Macht, kommen wir gleich noch hin, aber klingt ja so verdammt böse. Und ich finde es da nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, dass marktwirtschaftliche Organisationen ja auf diese Tauschhandlungen überhaupt erstmal angewiesen sind, ne? Also das ist ja dann kein freiwilliger Verein sozusagen, sondern es ist ja beispielsweise sowas wie Geld gegen Leistung, in manchen Organisationen auch irgendwie Geld gegen Anwesenheit, je nachdem, wie es da um das Leistungsprinzip bestellt ist. Aber der Mensch wird in Organisationen zwangsläufig zum Mittel, um Dinge zu mobilisieren und um Fortschritte in Organisationen zu erzielen. Und das finde ich nochmal wichtig. Ich weiß, dass das schmerzhaft ist, also aus der psychologischen Perspektive, weil alles, was so in Richtung geht, der Mensch steht im Mittelpunkt und die Menschen sind wichtig. Das stimmt alles und das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Wir bieten hier gerade nur eine alternative Perspektive an, die sehr stark so aus der Soziologie kommt, dass man sagt, natürlich, wenn ich mir die Menschen für einen Moment wegdenke, dann geht es immer um Interaktionen, dann geht es um Leistungserbringung und dann ist es häufiger ein bisschen weniger romantisch, genau. Aber dann lass uns einmal den Schwenk nehmen zum Thema Macht. Ja, wie sieht's da aus? Macht hat ja immer irgendwie was mit Beziehung zu tun und vielleicht kannst du da ein bisschen Orientierung bieten.
Genau. Es braucht erstmal Interessen und Vertrauen als Basis für eine Machtausübung. Was meinen wir mit Macht? Bei Macht haben wir ja sofort im Hinterkopf, da wirkt jemand auf jemand anderen ein. So, ne? Also wenn ich Macht ausübe, wirke ich auf andere ein. Und man kann es auch anders beschreiben als, ich trete in Beziehung zu ihnen. Wenn ich keine Beziehung zum anderen habe, kann ich auch keine Macht ausüben. Also das ist, glaube ich, erstmal ganz, ganz wichtig zu wissen, dass es wirklich eine Beziehung braucht und man kann Macht als Beziehung bezeichnen, in der eine Person A über eine Person B Macht entfaltet.
Und um da vielleicht auch direkt wieder den Link herzustellen, ein anderes Wort für Beziehung wäre an der Stelle auch Abhängigkeit, die ja durch beispielsweise auch Arbeitsteilung in Organisationen erst zustande kommt. Ne? Also dadurch, dass ich diese Ausgangssituation habe, habe ich schon automatisch die Fragestellung danach, wer hat hier eigentlich Macht über wen und in welchem Bereich?
Exakt. Also vollkommen natürlich. Du hast eben schon auf die Tausch- und Verhandlungsbeziehung bist du eben schon eingegangen. Also es ist genau das, ne? Macht ist unlösbar an Verhandlungen gebunden. Es ist eine Tausch- und Verhandlungsbeziehung, an der mindestens zwei Personen beteiligt sind. Es kann Kreise ziehen, wenn man sich noch Mitstreiter sucht und dergleichen. Aber es braucht im ersten Step erstmal zwei Personen. So. Und dann ist es so, wenn dieses Tauschgeschäft sich zugunsten des einen oder des anderen aufgrund struktureller Bedingungen ausgleicht, ja, spricht man von einer Machtbeziehung. Und genau das habe ich, wenn ich eine Führungskraft habe und Mitarbeitende haben, dann habe ich eine strukturelle Beziehung, in der ich ein Machtgefälle habe. So, das ist auch vollkommen natürlich. Ein Kräfteverhältnis, aus dem der eine mehr herausholen kann als der andere, ist eine Machtbeziehung. Es ist aber wichtig zu berücksichtigen, dass keiner sich dem anderen vollkommen ausliefert. Das heißt, in dieser Beziehung haben beide immer noch eine Entscheidungsfreiheit. Es kann sein, dass der eine über mehr Macht verfügt als der andere, aber er kann sich jederzeit aus dieser Beziehung rauslösen, eine Entscheidung treffen, ohne dass er daran Schaden nimmt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, spricht man eigentlich von Gewalt. Ich auch nicht mehr in einer Beziehung. Also das ist ganz, ganz wichtig mit zu berücksichtigen. Und da habe ich tatsächlich gestern nochmal in alte Podcasts reingehört. Ich auf die Folge 299 aus dem letzten Jahr. Geschätzte Kollege Frank Düsterbeck mit Frank Baumann-Habersack geführt und haben sich über Macht unterhalten. Und Frank Baumann-Habersack beschreibt Macht als ein Kontinuum zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite steht Freiwilligkeit und Freiheit und auf der anderen Seite steht Zwang und Gewalt. Und bei allem dazwischen spricht er von Machtform, wo auch Autorität zum Beispiel drunter fällt. Und ich finde, gerade an diesem Begriff kann man dieses Kontinuum auch oder auch ja die Entwicklung teilweise auch so schön beschreiben. Wenn man Autorität jetzt tatsächlich noch aus dem 19. Jahrhundert oder ja auch im späten 19. Jahrhundert irgendwie nennt, wo es darum geht, ich denke jetzt ganz klassisch gerade an die Schule, ne? Also wenn der Lehrer vorne gestanden hat, dann gab es auch keine Widerworte. Und wenn man eine gute Note haben wollte, ja, dann war es nicht nur wichtig, gute Ergebnisse in der Arbeit irgendwie zu erzielen, sondern auch ja, nett und freundlich und vielleicht auch unterwürfig zu sein beim Lehrer. Ja, das gehörte dazu. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und wenn man heute auf Autorität blickt, dann würden wir eine zeitgemäße Autorität so beschreiben, dass diese eigentlich auf Vertrauen, Sicherheit und Verbundenheit basiert, um Orientierung, Gemeinschaft und Integration zu ermöglichen. Und da sieht man, dass das komplett auseinanderdifferiert, ne? Also wie groß die Bandbreite da tatsächlich bei Macht auch sein kann.
Absolut. Und jetzt hattest du ja gesagt, und ich finde, das hört sich am Anfang immer erstmal so einen Tacken Paradox an, dass damit Mikropolitik entstehen kann, braucht es diese drei Hauptzutaten: einmal Vertrauen, Interessen und Macht. Kannst du vielleicht nochmal skizzieren, wie das zusammenwirkt? Weil wenn ich mich jetzt auf, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine naive Perspektive stelle, könnte ich ja auch sagen, naja, wenn ich ausreichend Macht habe in einer Organisation, dann brauche ich nicht das Vertrauen, sondern ich kann Dinge auch einfach gegen den Willen anderer durchsetzen. Das ist ja beispielsweise was anderes als Einfluss. Also ich kann das jetzt ja mal so plakativ machen. Warum braucht es trotzdem diese beiden Komponenten, insbesondere nochmal die Komponente des Vertrauens?
Also bei dem, was du gerade eben beschrieben hast, dann wäre ich tatsächlich wieder bei Zwang, ne? Also wenn ich etwas gegen den Willen eines anderen Menschen durchsetze und ihm damit zur Ausführung von etwas nötige, dann ist das Zwang. Dann habe ich ja keine Freiwilligkeit mehr dabei, ne? Also dann bin ich tatsächlich auf der ganz dunklen Seite der Macht. Ich würde es ganz plakativ an einem anderen Beispiel festmachen. Nehmen wir einfach einen großen Automobilhersteller, ja, und der weckt mit seinem Portfolio Interesse, ein Kaufinteresse. So. Und gleichzeitig haben sie ja diverse Marketingmaßnahmen am Laufen, die Vertrauen wecken sollen, dass dieses Produkt tatsächlich auch sein Leistungsversprechen hält und dass es eine gute Idee ist, dieses Produkt zu kaufen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis auch in Ordnung ist und ich damit etwas erwerbe, was ich für lange, lange Zeit verlässlich irgendwie nutzen kann und mich zufriedenstellt. Also dann habe ich einmal irgendwie Interesse erzeugt, ja, und mit meiner eigenen Marke auch Vertrauen erworben. Das finde ich nochmal ganz spannend. Das habe ich tatsächlich auch nochmal irgendwie nachgelesen bei Gerhard Bohlan. Vertrauen heißt ja, sich auf eine Zusicherung zu verlassen, deren Erfüllung auch ausbleiben kann.
Ja. Gerhard Bohlan, der Mann der prägnanten Zitate. Ich schätze das sehr. Grüße gehen raus an ihn.
Ja. So, und dann kann ich, ne, dann habe ich, also wenn ich Interesse geweckt habe, Vertrauen erzeugt habe, dann bin ich in der Situation, eine Beziehung aufzubauen und Macht auszuüben.
Ja, das, also finde ich wirklich eine hochgradig spannende Geschichte, weil ich die ganze Zeit so dieses Szenario im Kopf habe, so dieses Klassische in der Organisation. Eine sehr hohe Führungskraft diskutiert vielleicht irgendwie im Meeting mit ihren Mitarbeitenden und dann kommt auf einmal raus, dass die Mitarbeitenden wahrscheinlich gute Argumente vorbringen, die Führungskraft aber aus Gründen anders entscheidet und sagt, wir machen das jetzt aber so. Und deswegen sagte ich gerade so, war ich bei diesem Gedanken, obwohl andere anderes wollen, kann die Person gegen den Willen der anderen die Dinge in der Organisation durchsetzen.
Ich glaube, sie kann es dann, also entweder kann sie es wirklich durchdrücken, ja, und dann wieder Zwang ausüben, oder aber wir haben jetzt vielleicht irgendwie gegensätzliche Interessen, aber es besteht grundsätzlich Vertrauen in diese Führungskraft, dass man folgt, ja.
Ich glaube, das passt ganz, ganz gut ins Bild und vielleicht müssen wir sonst auch nochmal zum Thema Macht eine separate Podcast-Episode machen, weil das ist extrem ja, intensives Thema auch ist. Aber um das nochmal irgendwie einzubringen, es braucht diese drei Komponenten, Interessen, Vertrauen und Macht, damit Mikropolitik überhaupt wirken kann. Und wir werden jetzt gleich auch nochmal rein zoomen, was es denn, also was überhaupt noch weitere Rahmenbedingungen dafür sind, dass sich Mikropolitik entfaltet und warum es auch so wichtig ist, dass wir das Spiel oder diese mikropolitischen Spielchen in Organisationen auch verstehen, damit man ja Veränderungsimpulse natürlich auch durchbringen kann. Genau. Braucht es eine mikropolitische Kompetenz und vielleicht kann man an der Stelle auch schon mit einem vorsichtigen Ja antworten. Ich finde, wir zoomen da mal hin. Wo findet Mikropolitik denn überhaupt statt? Meistens ja, oder die Hauptzutat dafür, könnte man sagen, ist eigentlich Dissens. Wir haben das schon eingangs erwähnt. Organisationen bestehen ja aus Konflikt, weil eben so viele Widersprüchlichkeiten aus der Umwelt angeliefert werden. Da sind zum einen die Anforderungen des Gesetzgebers, Arbeitsschutz fordert was ganz anderes als eine effiziente Produktion beispielsweise und das muss ja irgendwie in Einklang gebracht werden. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Gemengelage der Interessen muss man jetzt natürlich flexibel reagieren können und eine Möglichkeit, um flexibel zu reagieren, um mit diesen Widersprüchlichkeiten umzugehen, sind eben diese mikropolitischen Taktiken, auf die wir gleich noch eingehen werden. Das heißt, Ursachenforschung. Einmal diese strukturelle Arbeitsteilung und was haben wir noch?
Hast du eben auch schon angesprochen. Unsicherheit, Komplexität. Ja, es ist wenig vorhersagbar. Es gibt kaum noch Kausalität. Ja, das verursacht Unsicherheit erstmal. Und vielleicht auch ein gewisses Handlungsvakuum, ne? Also ich glaube, Mikropolitik braucht halt genau, ne, diesen Raum oder diese Schlupflöcher dazwischen nicht formal geregelten. Begrenzte Ressourcen ist natürlich auch immer ein beliebtes Thema, ne? Also klar, es erfolgt ein Gescharrer um Mitarbeiter, um gute Mitarbeiter. Ja, es ist so.
Er hat noch 10% Restkapazität.
Genau, der kriegt das schön
ins Projekt. Oh, ne? Ja.
Also auch immer wieder Anlass. Und dann kommt man nicht drum herum, dass es auch persönliche Ambitionen gibt. Also da hatten wir ganz am Anfang eben auch darüber gesprochen, Menschen sind doch unterschiedlich, haben unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen und da kann es zwischenmenschlich auch mal rappeln. So. Das ist so das Daily Business, glaube ich, mit dem wir ganz normale formale Wahnsinn oder informale Wahnsinn in Organisationen, wo Menschen aufeinandertreffen. Also.
Ja, und ich finde, das kann man beispielsweise auch, wenn wir jetzt in diesen Bereich Arbeitsteilung stärker reingehen und auf Organisationsstrukturen gucken, dann hilft vielleicht auch ein Blick in die Praxis. Ne? Ich habe da beispielsweise eine Organisation, die formal hierarchisch, ich sag mal, streng organisiert ist. Es gibt diverse Hierarchieebenen und damit ja auch die Verteilung formaler Macht. Und natürlich begünstigt das andere mikropolitische Spiele als eine Organisation, die teilweise eher diffus strukturiert ist, wo vielleicht formale Macht gar nicht so prägnant verteilt ist, sondern wo eher Konzepte herrschen wie sowas wie laterale Führung. Das fand ich sehr schön. Die Kollegen Groth und Richter haben irgendwann mal geschrieben, laterale Führung ist ein Spiel mit Handicap, weil sie genau das zum Ausdruck bringen wollen. Ne? Also es wird fachliche und disziplinarische Führung in Teilen getrennt und den Personen, die das ausüben sollen, fehlen dann teilweise Führungsmittel, um Dinge auch durchzusetzen. Und das ist genau der Punkt, dass auf einmal Instrumente wegfallen und man dann über so Taktiken geht wie Einschmeicheln, eine Überbetonung von Kollegialität, damit man Entscheidungen durch die Tür bekommt. Und da möchte ich mit dir jetzt nochmal drauf gucken, welche mikropolitischen Taktiken haben wir denn eigentlich so in Organisationen? Es sind ja total viele an der Zahl. Ich glaube, wir müssen nicht auf jedes also eingehen, aber so die Klassiker würde ich gerne mal mit dir besprechen. Vielleicht schnappst du dir mal eins, was dir besonders präsent ist und was mir wichtig wäre, ist nochmal zu betonen, was davon ist auch funktional, in welchen Situationen und was hat vielleicht auch in gewissen Situationen eine Dysfunktionalität, weil das wissen wir ja aus Organisationen, es ist ja immer beides.
Es ist so. Also ja. Wo Licht ist, fällt auch Schatten. Das ist
genau
der Punkt. Ja, Einschmeicheln hattest du eben gerade schon gesagt, ne? Also loben, freundlich sein, Zustimmung zeigen, kleine Gefälligkeiten erweisen. So kann ich natürlich machen, um jemand anderen zu manipulieren, um meine Interessen durchzusetzen oder auch Vertrauen zu generieren. Gehört aber auch zu einem guten täglichen Miteinander. Ja, also es steht an der Tagesordnung. Ich glaube, da muss man tatsächlich auch immer sehr genau hingucken, in welchem Zusammenhang, wie oft, ne? Wie oft ist, glaube ich, echt, also auch diese zeitliche Perspektive da nochmal drauf zu gucken und um das auch ja richtig bewerten zu können. Genau.
Ja. Vielleicht so ein kurzer Schwank aus einem meiner Beratungsmandate, wo es um eine Organisation ging, wo ich immer sage, sie ist eher diffuser strukturiert. Also es gibt nicht die formalen Führungskräfte oder es gibt schon Hierarchien, aber die sind, ich sag mal so, die werden anders bespielt. Und dadurch, dass wir eben dieses Diffuse haben, findet da total viel Tauschhandlung statt. Also damit man seine Entscheidung im nächsten Meeting durch die Tür bekommt, geht man vor dem Meeting, ich mache das jetzt sehr plakativ, zu Kollegen und Kolleginnen und sagt, hey, wenn du in diesem Meeting für mich abstimmst, du weißt doch, nächste Woche ist das andere Meeting, dann stärke ich dir da den Rücken. Also, na, genau dieses Thema, sich also kleine Gefallen zu tun, um Unterstützung zu werben oder auch an Gefallen zu erinnern, das sind alles so Dinge, die, das möchte ich nochmal sagen, auch in diesem Kontext hochfunktional sind, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass Entscheidungsprozesse sonst ewig lange dauern in diesem Meeting, und man damit einfach versucht, Dinge zu beschleunigen. Ne? Also ein probates Mittel, um ja Leute auf die Seite zu ziehen, zu sagen, komm, das regeln wir unter uns.
Ich glaube, es ist aber auch nochmal wichtig herauszustellen. Also es machen sich ja viele Unternehmen gerade auf dem Weg, ja, in Richtung New Work als große Überschrift jetzt mal und schaffen formal Strukturen ab. So. Und es ist ja ein Irrglaube, dass sie dann wirklich weg sind. Ja, also, also Macht entsteht ja nicht nur oder Autorität entsteht ja auch nicht nur auf Basis einer Formalstruktur. So, also es wird ja häufig auch zugeschrieben. Also es gibt ja auch ganz, ganz mächtige Menschen im Unternehmen, die überhaupt gar keinen offiziellen Titel irgendwie haben. Also das kommt ja auch nochmal dazu, wenn man einen schärferen Blick auf die Hinterbühne wirft. Und die Krux ist natürlich eben auch, wenn ich ein Unternehmen habe, was vorher eine Formalstruktur hatte und Macht verteilt gewesen ist, verschwindet die ja nicht über Nacht, nur weil ich diese Formalstruktur abgeschafft habe. Also die wird bestimmten Menschen ja trotzdem weiterhin noch zugeschrieben.
Ja, und das finde ich einen total guten Punkt, weil Macht ja auch daran geknüpft ist, wie kann ich irgendwie Unsicherheitszonen, Organisationen kontrollieren. Also kann ich Probleme lösen? Habe ich Wissen, was andere nicht haben? Es ist nur in Teilen verknüpft mit der formellen Positionsmacht, ne? Also deswegen, ja, finde ich wichtiger Punkt. Ja. Was entdeckst du sonst noch so?
Genau, also mein Lieblingspunkt sind eigentlich hier die Koalitionsbildung. Ne?
Ja.
Das ist ja mal lustig. Ja. Bewerten, ja. Strategische Klickenbildung, so
ja.
ganz wichtig. Es gibt auch sogenannte Entlastungsklicken, sagen wir ja auch, ne? Und das ist wichtig, das ist total wichtig im Alltag. Ja, also man ärgert sich auch mal über jemanden oder über eine Entscheidung oder wie auch immer, was total legitim ist. Und dann braucht es andere Kollegen, mit denen man sich mal eben austauschen kann. Geteiltes Leid ist immer halbes Leid, ja. Und das braucht auch die Organisation, so. Und ja, darüber dann eben auch, ne, wenn man sagt so, okay, jetzt starten wir den Gegenangriff, ne, Unterstützung bei Kollegen aktivieren und zu gucken, wie gehen wir denn jetzt gemeinsam vor, ne?
Ja, genau. Und das ist, also gerade auch diese Koalitionsbildung ist extrem häufig mit den Tauschangeboten auch verknüpft und ja, tritt einfach häufig auch gemeinsam auf. Was ich sonst noch sehr häufig beobachte, ist so dieser Aspekt der Self-Promotion, gerade in Organisationen, wo eher viel Formalstruktur vorhanden ist, also wo es in unserem Sprech viel darum geht, in den richtigen Meetings das Richtige zu sagen, weil Menschen mit viel Macht da sitzen und das mitbekommen und sagen, hey, das ist der Karrierebooster, der oder die Emily sagt im Meeting immer das und das und die wird als kompetent wahrgenommen. Das ist in einigen Organisationen sehr stark ausgeprägt, in anderen Organisationen überhaupt nicht und eng damit verknüpft, wie sind hier Karrierepfade etabliert und wie ist es auch informell? Also was muss ich sozusagen dafür tun? Muss ich durch das keine Ahnung, Young Professional Programm gehen oder ist es auch wichtig, eine gewisse Sichtbarkeit in Meetings zu erzielen?
Ja. Exakt. Würde ich tatsächlich primär Konzernen zuschreiben wollen, ja, wo es also ja, wo die Aufstiegsmöglichkeiten limitiert sind oder auch streng geregelt sind, das etwas, wo ich es tatsächlich auch das erste Mal irgendwie ja sehr deutlich beobachten konnte. Ne? Also wir kennen sie alle, die Kollegen, die im Meeting sitzen und plötzlich die eigenen andere Ideen als die eigenen Ideen verkaufen und um sich selber zu profilieren, weil genau wie du sagst, andere wichtige, mächtige Menschen mit im Raum sind. So. Ein hartes Mittel finde ich oder eine harte mikropolitische Taktik finde ich Sanktionen zum Beispiel. Also da fällt es mir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen schwer, das irgendwie noch positiv zu konnotieren. Ja, also das kriegt man auch mit. Es kann von Führungskräften mit Entlassung gedroht werden oder mit einer schlechten Leistungsbeurteilung oder andersherum eben auch die Karotte vor der Nase, ne? Das ist ja auch ein beliebtes Mittel, um Menschen ja zu motivieren, scheinbar zu motivieren.
Ja, also das finde ich ist, also es zeigt eigentlich ganz gut, wie ambivalent das Thema einfach ist, ne? Denn aus der psychologischen Perspektive habe ich mit dem Thema Sanktionen ja auch gleich eine moralische Verknüpfung im Sinne von, das möchte ich eigentlich nicht, dass Menschen so behandelt werden. wenn ich aus einer soziologischen Perspektive da drauf gucke, dann ist es natürlich im Sinne der Organisation funktional, weil es da ja immer erstmal darum geht, Wertschöpfung weiter zu betreiben, dass Entscheidungen getroffen werden. Und dann ist es so ein hartes Game, würde man sagen. Aber wenn es dazu führt, dass sich Kommunikation fortsetzt, dass Entscheidungen weiter getroffen werden und dass dieses Unternehmen fortbestehen kann, ja, dann erklärt sich das natürlich, warum der Mechanismus da ist. Das ist genauso beim Thema Druck machen, ne? Da hatten wir im Vorgespräch ja auch noch mal, sind wir drauf eingegangen, so dieses Thema, da ist ein Krisenmodus und dann habe ich gar nicht die Zeit, also gerade auch so bei chaotischen Situationen, da noch groß zu eruieren, sondern ich muss irgendwie eine schnelle Entscheidung treffen oder eine Anweisung geben, damit das Ding durch die Tür geht. Und da kann ich die Bedürfnis- und Gefühlslage aller Organisationsmitglieder halt nicht so integrieren, ne? Also das wäre einfach an der Stelle nicht funktional. Ja, und das, ich glaube, das zeigt nochmal ganz gut, dass Mikropolitik einfach ein Mittel ist, um eben durch diese Ambivalenz auch navigieren zu können, die Unternehmen zwangsläufig haben, aufgrund der ganzen Turbulenz, die es irgendwie in der Umwelt gibt und am Markt. Aber dass es natürlich für Einzelne immer mehr oder weniger schön ist, ja.
Wichtig ist immer der Kontext drumherum, ne?
Ja, total. Total. Ja, wie sieht's denn jetzt aus, wenn wir da so hingucken? Wir hatten ja gesagt, eingangs, das Thema Mikropolitik ist ein entscheidendes, weil so viele Dinge da auch von abhängen. Wie würdest du da aus deiner Perspektive als Organisationsberaterin drauf gucken? Und wie würdest du vielleicht auch drauf gucken, wenn du dich in Organisationen reinbeamst, sozusagen, also wenn du die Perspektive eines Organisationsmitglieds annimmst? Also vielleicht, warum ist das Thema relevant?
Ich glaube, es braucht Mikropolitik, um Organisationen weiterzuentwickeln. Wir kommen nicht drum herum. Ich glaube, es ist wichtig, die Bandbreite auf dem Schirm zu haben und tatsächlich auch immer zu gucken, in welchem Kontext finden diese mikropolitischen Spiele jetzt denn statt und welche Muster entwickelt möglicherweise auch die Organisation. Ja, also beobachten. Beobachten, beobachten, beobachten. Wir sagen ja immer, menschliches Verhalten ist immer rational und sinnvoll. Die Aufgabe für uns als Organisationsentwickler ist es dann ja häufig, den Sinn im Unsinn zu erkennen, ja. Und dieses Verhalten oder diese Muster besprechbar zu machen. Um zu gucken, okay, wo ist hier jetzt ein Nutzen, ne? Wo wird die Organisation gefördert oder wo schadet dieses Verhalten oder bestimmte Muster der Organisation?
Ja. Ja, da würde ich gerne anknüpfen. Also so aus der Beraterperspektive ist es ja elementar, du hattest gerade gesagt, beobachten, ne? Diese Spiele zum einen zu beobachten. Und zum anderen in Teilen sogar auch mitzuspielen, denn es geht ja immer darum, wenn wir Veränderungen in Organisationen antriggern wollen, dann müssen wir ja sehen, dass das, was wir reinbringen, nicht komplett wieder von der Organisation abgestoßen wird. Also wir sagen dazu im Fachsprech, dass es anschlussfähig ist. Und dazu muss ich in gewisser Weise natürlich auch die Muster bedienen, die da sind. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man irgendwie in ein neues Land kommt, dann ist es immer gut, wenn man ansatzweise auch die Sprache spricht, damit man nicht komplett irritiert, wenn man irgendwie, keine Ahnung, in Großbritannien im Pub auf einmal mit Plattdeutsch um die Ecke kommt, das wird schwierig. Also da ist die Irritation groß und vielleicht kann man sich das in Organisationen auch ein bisschen so vorstellen, dass man den Slang, den die Organisation so mitbringt, dass man den aufgreift, weil erst dann kann man Dinge auch verändern, wenn man auch irgendwie nah dran ist. Und natürlich für die Menschen in der Organisation, ich kenne ja nun auch die Konzernwelt von innen, es geht einfach nicht ohne, aus genau den gleichen Gründen. Also vorankommen kann ich immer nur, wenn ich gewisse Muster bediene, weil erst wenn ich Muster bedienen kann, kann ich sie auch verändern. Und deswegen, ich finde, du hast es schon so schön gesagt, ne? Es braucht mikropolitische Kompetenz. Und, das muss ich auch sagen, Es gibt natürlich Bereiche, die spannend werden, insbesondere wenn man guckt, wer Mikropolitik vielleicht auch zu Zwecken betreibt, um für sich und weniger für die Organisation einen Vorteil rauszureißen. Und deswegen finde ich das super, super wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um da selber nicht ins Fadenkreuz zu kommen. Ein bisschen zu erkennen, ja Mensch, wer nutzt das denn vielleicht für sich so stark, dass es für mich in meiner Rolle sogar eine Bedrohung wird. Also da kommen wir eher in den Teil, wo man sich mit dunklen Seiten von Organisationen auseinandersetzt. Auch ein total spannendes Thema. Aber deswegen ist es einfach wichtig, das auf dem Schirm zu haben.
Ja, und für sich jederzeit sicherzustellen, dass ich noch eine Entscheidung treffen kann.
Ja,
ja,
ganz
also,
genau.
Ganz, ganz wichtig, genau.
Steffi, wir gehen gerade so in Richtung Ausgang der Episode. Wir haben jetzt 39 Minuten viel gesprochen, intensiv gesprochen. Wenn du jetzt für dich irgendwie so eine Kernerkenntnis oder auch eine Kernfrage formulieren müsstest, welche wäre das?
Ich habe da tatsächlich gestern Abend schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ne? Wenn wir sagen, es gibt eine mikropolitische Kompetenz und wir gehen davon aus, dass man Kompetenzen erlernen kann. Wie lerne ich das denn? Wie lerne ich Mikropolitik? Oder ist es tatsächlich in uns drin? Ne? Wir hatten ganz am Anfang dieses Beispiel aus der frühesten Kindheit. Also eine Veranlagung scheint da zu sein, beim einen mehr, beim anderen weniger. Ja, aber ich habe da gestern tatsächlich drüber nachgedacht und es ist ja häufig eben auch Thema, wie behaupte ich mich als Frau innerhalb einer Organisation, ja, gerade in einer größeren Organisation, wie stelle ich auch meine eigenen Aufstiegschancen sicher, dann komme ich um Mikropolitik nicht drum herum. Mhm. Aber wie lerne ich sie?
Das beschäftigt mich auch.
Eine Schulung, Alina.
Ja, also wir haben dazu ein Training, das sei an der Stelle gesagt. Aber trotzdem würde ich gerne aufrufen an Hörer und Hörerinnen, wie ist eure Erfahrung auch damit? Erstens, beobachtet ihr das und habt ihr vielleicht bei euch selber auch einen Verlauf der mikropolitischen Kompetenzentwicklung beobachten können? Das würde mich brennend interessieren. Und ja, deswegen meldet euch auf jeden Fall bei uns sehr gerne unter podcast@kurswechsel.jetzt. Auch zu meiner Abschlussfrage, denn die ist nach wie vor, und ich konnte sie bis jetzt nicht auflösen. Was ist eigentlich nicht Mikropolitik? Das macht mich irre. Das ist so wie weit geht das Universum? Weißt du, wenn ich da so drüber nachdenke, dann steige ich irgendwann aus. Vielleicht muss ich noch irgendwie 3 oder 4 Bücher mehr lesen. Ich weiß es nicht. Aber auch da, wenn ihr dazu Gedanken habt, wenn ihr auch Beobachtungen habt, teilt die bitte sehr gerne mit uns, denn diesen Diskurs, den wollen wir auf jeden Fall weiterführen. Und liebe Steffi, mir hat's unglaublich Freude gemacht, unsere erste gemeinsame Podcast-Episode. Und ich denke, da werden noch einige folgen. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Perspektive geteilt hast.
Ich danke für die Einladung, freue mich auf weitere und ja, bin jetzt total gespannt auf das Feedback der Zuhörerin. Es schreit nach einer Folge,
ja.
Folge zum Thema Mikropolitik.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.